Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online, at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.
Es ist endlich wieder Donnerstag, mein lieber Marc, und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute wieder da bist und wir uns heute hier hören. Ich habe mir für heute mal ein bisschen was überlegt, und zwar haben wir ja länger, also wir haben jetzt zwar öfter mal so den Dreier-Podcast gemacht und so ein bisschen angeteased, und irgendwie vom letzten Dreier-Podcast war es dann nochmal eine Frage und irgendwie nie so richtig, und ich dachte mir, wir können doch heute mal so ein paar mehr machen. Deswegen habe ich nämlich auch mal selber einen Dreier-Podcast vorbereitet.
Ich weiß es nicht, dass ich das noch erleben darf, aber weißt du was, das Lustige ist, ich habe jetzt auch diverse Sachen bei mir auf der Karte stehen, und ich gebe dir recht, also für alle vielleicht zur Aufzeichnung, man guckt dann meistens immer so, ich zumindest so die letzten 10 Minuten, und denke, oh, jetzt können wir mal mit dem 3-Uhr-Podcast anfangen, dann ist der erste meistens bei 1:03 zu Ende, und dann denkt man sich, ach, lieber nie. Du, pass auf, dann lass uns das doch einfach mal wirklich so als Ping-Pong machen. Ich meine, ja, die Leute wissen, wir sind wieder unterwegs gewesen und DJ-Veranstaltung, ahoi, aber ich habe hier auch nämlich, kann ich dir sagen, noch locker eine Batterie von mindestens 10 Fragen, und da bin ich dafür, da machen wir heute einfach mal den großen Dreier, der am Ende vielleicht der 20er im Podcast wird. Ich bin dabei.
Das finde ich eigentlich ganz cool. Also ich würde das so machen, wie wir es jetzt immer gemacht haben. Ich würde dir die Frage stellen, und dann würde ich dir noch so ein bisschen erläutern, wie ich darauf gekommen bin, und in dem Atemzug auch gleich so ein bisschen meine Sicht der Dinge beantworten. Und ich denke, das machen wir dann andersrum genauso. Ich steige einfach mal ganz soft ein, und zwar würde mich mal interessieren, weil ich da letztens ein bisschen drüber nachgedacht habe, welche verschwenderische Eigenschaft du so an dir hast, die dich selber total annervt. Also bei mir ist zum Beispiel wirklich, dass ich vor allem im Sommer mit Klamotten um mich schmeiße wie sonst was. Also ich ziehe wirklich gefühlt im Sommer alle 3 Stunden eine neue Unterhose an, ständig ein neues T-Shirt, überall liegen die Klamotten rum, und ich bin dann nur noch am Waschen, 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 hab dann irgendwie Berge an Wäsche und muss jede Woche 3 Maschinen Wäsche irgendwie waschen, obwohl ich trotz allem nur 7 Tage hatte. Das geht mir richtig auf den Sack. Gibt's bei dir sowas, was dich so wahnsinnig selber annervt?
Also wenn du mich so fragst, kann ich dir sagen, ja, verschwenderisch beim Thema Geld. Aber vielleicht bei einer Sache, wo es nicht sein müsste. Und zwar, ich habe das ja auch schon mal irgendwie bemerkt, dass ja du durchaus zu den wunderbaren Einkauf- und Kochmäusen dieser Welt gehörst, wo ich das jetzt mit so einem Erstaunen sage, als würde das kein Mensch der Welt machen. Aber wenn ich jetzt mal so bei mir irgendwie im Bekanntenkreis und auch meine Mutti und Co. gucke, also gemessen daran, also ich esse ja meistens maximal 2 Mahlzeiten pro Tag, und die sind wirklich auch ausschließlich immer auswärts. Also ich kann dir wirklich nicht sagen, wann ich das letzte Mal was gekocht habe, es sei denn jetzt, dass die Lieferando-Pizza vom Montag, die man am Dienstag nochmal aufwärmt, als Kochen zählt. Aber wenn ich dort auch wirklich ehrlich bin, gerade in der ganzen Pandemiezeit, war das wirklich der Moment, wo ich eigentlich erstmal dachte, boah, also wenn man 200 Euro nimmt und die für Lebensmittel ausgibt, also was man dann wirklich eigentlich alles hat, es werden wahrscheinlich viele sagen, ja, wenn du wüsstest, 200 Euro ist gar nicht mehr viel, aber dadurch, dass ich am Tag halt wirklich, ich sag jetzt mal, ohne zu übertrieben treiben, aber locker, ja, 2 Mahlzeiten kann man sich ja ausrechnen, das ist mal ein Döner, mal ist das aber auch eine vollwertige Mahlzeit in einem Restaurant irgendwo. Und also jetzt, wenn du sagst, das ist eigentlich, glaube ich, der Punkt, wo ich am verschwenderischsten bin, weil wenn ich mir dort jetzt wahrscheinlich mal zusammenrechnen würde, was ich da für Essen auswärts im Monat ausgebe, boah, also ich sag mal, ich glaube, da kommt schon die ein oder andere Veranstaltung zusammen. Jetzt wäre aber die goldene Frage, wenn du das jetzt mit deinen Klamotten zum Beispiel so sagst, also das ist schon ein verschwenderischer Move, aber ist das ein verschwenderischer Move, wo du sagst, den würde ich gerne ablegen, oder sagst du, naja, Das ist halt so.
Also ich würde mich schon freuen, wenn ich weniger Wäsche waschen müsste, weil ich finde, so Wäsche waschen ist jetzt nicht der große Aufwand, zu sagen, ich stelle die Waschmaschine an und dann ist die fertig. Aber dann an dem Punkt, wo die Waschmaschine fertig ist, diese Motivation zu finden, die Scheiße auch noch aufzuhängen, weil ich keinen Trockner habe, was auch bei mir nicht viel Sinn machen würde. Die ganzen Lara-Klamotten sind zu einem großen Teil aus Polyester, das würde nicht gut ausgehen. Aber also ich bin dann wirklich so ein Mensch, ich hasse das dann, das Zeug, ich muss ja dann das dann aufhängen, wenn die Waschmaschine mir sagt, ich bin jetzt fertig. Sonst fängt das ja an zu stinken, wird ja eklig. Jeder kennt diesen Move wahrscheinlich, dass man die Waschmaschine dann irgendwie einfach stehen lässt und dann 12 Stunden später nochmal anmacht, weil man sich denkt, ja gut, dann riecht's so wieder frisch und dann hänge ich es danach auf und dann hat man wieder keinen Bock. Aber ich finde dieses Aufhängen wirklich wahnsinnig nervig und ich würde mich auch freuen, wenn ich es einfach schaffen würde, jeden Tag von jeder Sorte einfach ein Kleidungsstück anzuziehen. Also, ne, wenn ich mir es ständig in die Hosen kacken würde, würde ich das ja voll nachvollziehen können.
So wie ich das mache.
Dass ich mir danach eine frische Unterhose anziehe, aber mir dann einfach nur so, keine Ahnung, ich stehe früh auf und denke mir, ja, jetzt brauche ich eine frische Unterhose. Zieh mir eine frische Unterhose an, dann gehe ich zwischendrin duschen, zieh mir danach wieder eine frische Unterhose an und wenn ich mich dann abends Bett fertig mache, ziehe ich mir gefühlt die dritte Unterhose an und da denke ich mir so, eigentlich wird es inne vielleicht pro Tag auch einfach tun. Das nervt mich schon sehr und wo mir das auch extrem auffällt, weil du gerade Lebensmittel und Abendessen und Mahlzeiten gesagt hast, ich bin ein Mensch, ich koche gerne, ja, da hast du recht und ich koche auch viel, aber ich koche auch immer von allem zu viel. Also jetzt, wo ich hier in einer Beziehung bin mit einem Zwei-Personen-Haushalt, möge man ja denken, okay, was ich als Single wirklich über hatte, das geht jetzt irgendwie an die zweite Person, aber ich koche jetzt halt einfach, seit wir zu zweit sind, koche ich einfach für 6 Personen so gefühlt. Also wenn ich eine Tüte Nudeln koche, dann koche ich halt auch eine Tüte Nudeln. Ich koche jetzt nie 250 Gramm. Ich mache die Tüte auf, schütte das in den Topf und dann ist die Tüte leer. Dann haue ich die Tüte in den Müll und dann bin ich zufrieden. So koche ich Nudeln.
Aber weißt du was, da kommen wir da eigentlich perfekt zusammen. Ich meine, ich habe ja scheinbar eine gewisse Bereitschaft, viel zu viel Geld für Essen auszugeben und du hast eine gewisse Bereitschaft, viel zu viel Essen zuzubereiten. Also ich sag mal so.
Komm doch einfach als Obdachlosenspeisung jeden Tag zu mir.
Nee, pass auf, ich sag mal, ich ganz ehrlich, ich würde dir da auch, keine Ahnung, ich würde dir da irgendwie wahrscheinlich auch irgendwie locker gerne 8 Euro für dein Essen mitgeben. Man kann ja dann eigentlich so ein Agreement machen, damit es auch für dich erträglich bleibt, wo man sagt, okay, dieses Prozedere muss innerhalb von einer halben Stunde abgewickelt sein. Und dann stehe ich einfach, egal wie gut das Gespräch ist oder wie schlecht, stehe ich nach einer halben Stunde einfach auf und gehe, damit man gar nicht in diese sich zu wohlfühlen Position reinkommt. Aber also ich würde mich dafür sehr, sehr gerne anbieten. Weil ich bin auch ehrlich, ich glaube, es ist halt wirklich nicht mal die Tatsache, dass wie gesagt, ich das für Essen bezahle. Ich will es halt, wie gesagt, einfach nie selber machen. Aber ich esse halt sehr gerne und habe aber gerne, wenn jemand anders das für mich macht.
Das finde ich echt faszinierend. Also ich finde diesen Prozess vom Essen machen manchmal cooler als das Essen an sich. Also aber ich habe dann mehr Spaß daran.
Aber warum? Also
das kann ich dir auch gar nicht so erklären. Also für mich ist das halt die Zeit, wo ich Podcasts höre, wo ich bisschen Social Media nebenbei laufen habe, irgendwelche YouTube-Videos angucke. Das ist für mich so Kochen. Da kann ich halt einfach voll abschalten und macht mir halt einfach Spaß. Also ich bin auch so ein Mensch, ich probiere nie während des Kochens. Da gibt's ja auch so Leute, die sind dann schon satt vom Kochen an sich, weil die alle 2 Minuten da irgendwie so einen Löffel von der Soße probieren müssen, wie sie jetzt durchgezogen ist. Und ich denke mir so, nee, bei mir wird halt dann erst probiert, wenn es auf dem Teller ist. Und ich habe einfach wahnsinnigen Spaß daran, auch irgendwie das Zeug in die Küchenmaschine. Wenn ich jetzt eine ich bin jetzt mit 28 in diesem Guacamole-Modus.
Oh nee.
Es kommen Freunde zu Besuch, da mache ich doch eine Guacamole, weil es mir einfach wahnsinnigen Spaß macht, erstmal dieses ganze Zeug auszuhöhlen. Wie das klingt, als wären das kürbisgroße Avocados. Diese Avocados da mit dem Löffel auszuhöhlen, das alles in die Küchenmaschine, Gewürze dazu, das richtige Verhältnis mit Öl, da ein bisschen rumexperimentieren, dass die Guacamole auch jedes Mal so einen speziellen Geschmack hat, also es auch nie immer 1:1 die gleiche ist. Ich bin halt auch so ein Mensch, der sehr gern experimentiert beim Kochen. Gestern habe ich zum Beispiel indisch gekocht und habe einfach mal in dieses indische Rezept hinzugefügt einen Riegel Karamell. Weil ich das einfach mal probieren wollte, ob das einen Unterschied auf das Gericht macht, wenn ich so einen Karamellriegel dazu mache. Kurzer Plot-Twist, es macht keinen Unterschied. Ich habe diesen Karamellriegel nicht rausgeschmeckt. Aber ich dachte mir, vielleicht karamellisiert die Soße dann so. Dafür hätte ich wahrscheinlich ein paar Karamellriegel reinschmeißen müssen. Aber solche Sachen, ich probiere dann einfach auch wahnsinnig gerne rum. Das macht mir Spaß. Aber fragt mich nicht, warum. Ich glaube, ich bin so einfach aufgewachsen. Ich habe immer mit meiner Mama gekocht als Kind.
Also mich irritiert gerade, Entschuldigung, bist du eigentlich noch meine Podcast-Lara-Likör oder welcher Mensch sitzt mir hier eigentlich gerade gegenüber? Nee, also ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen. Im Gegenteil, ich bin gerade echt fasziniert. Also ich weiß ja, dass du durchaus selber kochst, aber also ich möchte behaupten, dass ich sogar ein gewisses Herzblut damit durchhöre. Naja, bei uns, ich überlege gerade, wie das bei uns früher war. Naja, also das ist halt natürlich auch so ein Generationsding, wo man sagen muss, da war halt wirklich die Frau, also angefangen von meiner Mama Mita, genau natürlich auch wie meiner Omi, das sind halt die Personen, die gekocht haben. Und jetzt ist es so, dass meine Mama auch immer gerne vielleicht gehabt hätte, dass wir uns dort mal ein bisschen mehr mit einbringen. Aber wir als, sagen wir mal, ein bisschen rotzlöffelige Kinder, da schließe ich jetzt mal meine Schwester mit ein, haben dann natürlich sofort immer relativ schnell gesagt, nö, wir bleiben lieber im Zimmer und spielen mit irgendwas, aber haben natürlich null Bock, da irgendwie was mit zu helfen. Also diese Freude am Kochen. Und naja, ich überlege gerade, als ich dann in der ersten, wie war das damals, du hast ja auch mal in einer WG gewohnt, wie war das da? Weil also in WG-Zeiten war es auch eigentlich nur wichtig, okay, Nudeln und dann auch so ein bisschen eine lieblose Tomatensoße. Das, ich glaube, ist so das Haupternährungsmittel zwischen meinem 18. und 22. Lebensjahr gewesen. Einfach, weil ich mir aber auch dachte, ach, und der Sandwich-Toaster. Der Sandwich-Toaster, oh, ja, das war
Nein, ich muss sagen, ich hatte zwei unterschiedliche Arten von WGs. Als ich mit Gussi zusammen gewohnt habe, die erste WG, haben wir sehr viel zusammen gekocht. Wir haben auch sehr, sehr viel rotzbesoffen vor diesem Sandwich-Toaster abgehangen. Ich glaube, Gussi hat da irgendwo auch noch so YouTube-Vlogs rumliegen, wie wir einfach nur rotzbesoffen versuchen, uns Sandwiches zu machen. Also,
immerhin.
Da war schon auch viel Sandwich-Toaster-Action, aber dadurch, dass Gussi auch so eine Leidenschaft hat zum Kochen, haben wir wahnsinnig viel zusammen gekocht. Also wir haben auch wenn es Maki-Fix-Gerichte waren, ist ja scheißegal, aber da war das schon so ein Ding, auch zusammen Essen zuzubereiten. Und dann in meiner zweiten WG, die eher so eine Zweck-WG war, da war halt nie ganz so viel zwischenmenschliche Freundschaft da. Man hat sich schon gemocht so, aber es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, wir kochen jetzt alle zusammen. War es dann auch eher so ein Nudeln, Soße und dann schnellstmöglich wieder aus der Gemeinschaftsküche raus, weil gar keinen Bock, die anderen zu treffen. So, da muss ich sagen, in der Zeit habe ich wirklich sehr, sehr wenig gekocht und auch sehr, sehr, sehr viel auswärts gegessen und sehr viel bestellt vor allen Dingen. Ich habe richtig viel bestellt in dieser Zeit. Und als ich dann in eine eigene Wohnung gezogen bin, habe ich tatsächlich so das Kochen wieder für mich entdeckt. Und auch in meiner ersten Beziehung war es sehr, sehr viel, dass wir, also dass ich war ja quasi so der Haushaltsverantwortliche, weil ich habe ja keinen richtigen Job, ich muss ja nur zweimal die Woche arbeiten.
Richtig.
Da kann ich mich ja immer um die Gerichte kümmern und dadurch ist das dann so, ja, ich habe so die Not zur Tugend gemacht und den Spaß am Kochen entdeckt.
Ich glaube, bei mir ist es mittlerweile, wenn ich das jetzt mir doch noch mal ein paar Gedanken mache, also oftmals ist es ja so, dass gerade wenn jetzt man das irgendwie, keine Ahnung, wenn ich jetzt bei Felix Lobrecht oder bei anderen Leuten, die, sagen wir mal, aus jetzt nicht ganz so vermögenden Kreisen kommen, oder ist es ja so, dass die sich dann irgendwann später extra viel mit irgendwelchen Markenklamotten eindecken, einfach um sich selber zu beweisen und zu zeigen, geil, ich habe das jetzt irgendwie geschafft. Und jetzt ist es bei mir so, dass ich ja noch nie so Klamotten oder übermäßig Konsum, wie sagt man das, ja, so übelst auf Konsum aus war. Aber was natürlich...
Die Zylinder kosten halt auch nur 3 Euro pro Stück im
China-Shop.
Ja, gut,
aber ich sag mal, dafür fliegen die halt auch wirklich nach 4 Veranstaltungen weg. Also das summiert sich hinten raus dann auch wieder ein
bisschen. Liegen alle bei mir im Keller.
Genau, und die werden dann alle großzügig verteilt. Nee, aber ich glaube, bei mir ist dann wirklich einfach so, mit 30 war ja so bei mir so das erste Mal, dass ich so das Gefühl hatte, oh, okay, cool, jetzt kannst du dir in deinem Leben überhaupt was leisten. Weil irgendwie 3 angefangene Ausbildungen hier und da... zwar eine Wohnung gehabt, aber geltlich, ich sag mal, auch jetzt nie immer sonst wie viel gehabt. Heißt natürlich, dass das für mich dann einfach so ein Luxus war, wo ich mir dachte, geil, ich bin jetzt in der Lage, mir jeden Tag was zu essen zu kaufen, ohne dass ich dafür was machen muss. Und das ist, glaube ich, auch so ein Selbstbestätigungsgefühl gehabt. Also, um das nochmal kurz zusammenzufassen, ja, verschwenderisch auf jeden Fall, was das angeht, aber bereue ich das eigentlich nicht so. Das wäre jetzt so mein...
Ja, okay.
Zwei Dank.
Ja, kann ich nachvollziehen. Okay, und aber ich gebe dir mal grundsätzlich recht, wenn ich uns beide manchmal zusammen erlebt habe, der Umgang mit Bargeld ist für uns beide schon ein sehr, sehr, also ich bin sehr, sehr froh, dass es jetzt tatsächlich sich mit dem weniger Alkoholkonsum etwas gelegt hat bei mir, aber da gab es auch wirklich Abende, wo man dann auf Teufel komm raus, wir uns beide noch mitten in der Nacht irgendwo getroffen haben und dann wirklich auf Teufel komm raus die ganze Gage verjuchzt haben zu zweit. Und das, da bin ich sehr, sehr froh, dass ich das geschafft habe, etwas zu reduzieren, weil es dann doch eigentlich ganz schön ist, wenn man dann so ein paar Verpflichtungen ab und zu doch noch nachkommen kann.
Ja, na gut, da gebe ich dir recht. Ja, das stimmt schon. Wenn dann irgendwie am Ende des Monats wirklich zwar irgendwie, egal wie viele Bookings man hatte, das Geld immer alle ist, aber man denkt sich eigentlich, wo ist es eigentlich hingegangen? Ich habe jetzt weder irgendein großes technisches Invest getroffen, noch irgendwas anderes. Wobei ich das aber trotzdem grundsätzlich eigentlich auch manchmal ganz okay finde. Also ich finde, es macht auch Laune, hier und da einfach mal Kohle rauszuhauen. Und der Vorteil wiederum hier, muss man auch nochmal dazu sagen, dadurch, dass man selbstständig ist und jetzt spätestens seit den 2 Jahren Corona-Moni, das Ranking so weit nach unten bei den Banken gegangen ist, ist es jetzt auch nicht so, dass man jetzt sofort noch ein 5.000-Euro-Dispo eingereiht bekommt. Und insofern hilft das durchaus auch wieder ein bisschen besser zu wirtschaften. Ja, bin ich auf deiner Seite. Pass auf, ich würde mal direkt mit dem nächsten Zweier, Dreier, Vierer, Achter im Podcast anfangen. Und zwar, dazu gibt es vielleicht nochmal eine bisschen ausgewogenere Frage, aber das ist einer, die in letzter Zeit mir wieder relativ oft gestellt wurde. Und jetzt ist halt die Überlegung, wie würden wir da rangehen? Und zwar, lass uns nochmal komplett unseren Kopf nullen. Wir sind 15 Jahre alt, wir haben jetzt uns schon einen DJ-Controller geholt oder was auch immer und üben jetzt schon fleißig zu Hause. Und wir haben das zwar immer mal wieder punktuell beantwortet, aber vielleicht so mit, nicht wie wir damals rangegangen sind, sondern jetzt. Wie kommt man zu Bookings im Club? Wenn ich ein Newcomer-DJ bin, der jetzt vielleicht auch ein bisschen was drauf hat, aber eigentlich ja nicht so richtig weiß, wo er da jetzt irgendwie ansetzen soll.
Also ich habe letztens den Podcast gehört, liebe Grüße an dieser Stelle, an den Podcast An den Decks, ein toller DJ-Podcast, bei dem ich auch schon mal zu Gast war, die ganz, ganz viele DJs aus ganz Deutschland interviewen. Und die hatten kürzlich oder... Es kann auch schon ein bisschen länger her sein, hatten die Diana May zu Gast, was eine ganz tolle Techno-DJ ist, mit der ich in Leipzig im 21 schon öfter das Vergnügen hatte. Und sie hat erzählt, wie sie in Berlin angefangen hat, tatsächlich sich einen Monat lang mit ihren Rücklagen einfach nur damit die Zeit zu vertreiben, von Club zu ziehen, sich mit den Türstehern anzufreunden, sich mit den Barkeepern anzufreunden, sich dann irgendwann mit den Nightmanagern und den Bookern anzufreunden. Und so ist sie an ihre Jobs gekommen. Und ich glaube tatsächlich, also auch wenn ich das nie so bewusst wahrgenommen habe, aber anders war es bei mir jetzt so in der Anfangszeit auch nie. Also ich würde tatsächlich nach wie vor diesen Weg gehen, dass ich in Clubs gehe, privat. So, bei mir war es damals halt so, dadurch, dass das bei mir mit dem Drag verknüpft war, bin ich halt in Drag in die Clubs gegangen. Hab dadurch natürlich gleich schon ein bisschen einfacher geschafft, so ein bisschen Reden von mir zu machen und die Leute dazu zu bringen, sich mit mir zu unterhalten. Aber das funktioniert, glaube ich, auch ohne ganz gut. Und dann muss man halt einfach schauen, wo man sich den Veranstaltern ganz gut anbieten kann. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, Querbeet-DJ ist, wo ich uns beide irgendwo so einordnen würde, was jetzt eher so den Mainstream-Bereich angeht, würde ich vielleicht jetzt nicht unbedingt ins Objekt Klein A gehen und sagen, hier, ich fehle hier unbedingt noch in eurem DJ-Line-Up. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel denken würde, meine Musik passt gut in die Gisela, gehe ich halt in die Gisela und dann habe ich ja, ja, ich weiß nicht, wie das heute ist. So, du musst ja dann dem Veranstalter, du kannst ja nicht mehr wie früher dem Veranstalter einfach, oder kannst du vielleicht schon, aber ob das funktioniert, ist die Frage, einen USB-Stick in die Hand drücken mit deinem Mixtape oder eine CD mit deinem Mixtape. Das war früher noch so ein volles Ding. Als ich angefangen habe, habe ich ganz, ganz viel Mixtapes auf CD gebrannt und verteilt, die dann auch irgendwie ein bisschen mit einem hübschen Artwork versehen waren, dass es halt auch aussieht, als wäre es jetzt irgendwie eine Pressung. Das war ganz cool. Du musst halt irgendwie den Veranstalter dazu bringen, dass er sich deinen Scheiß anhört und dann im besten Falle sagt, ja, kann ich mir hier ganz gut vorstellen. Und dementsprechend Klinkenputzen ist eigentlich das Stichwort.
Ey, und ich finde, das ist eigentlich eine Komponente, die darf man irgendwie die darf man irgendwie nicht vergessen. Also ich denke auch schon durchaus, also ich finde schon, jetzt muss man auch dazu sagen, wenn ich davon ausgehe, was ich mit 14, 15, 16 für Zeit hatte und für was für eine Scheiße ich diese Zeit auch aufgewendet habe an manchen Sachen, denke ich mir, okay, also sei es irgendwie ein TikTok-Account, sei es ein Instagram-Profil oder ein Soundcloud-Profil, man braucht eigentlich gar nicht so viel, aber der Vorteil ist ja schon mal, dass du ja einfach durch Social Media eigentlich erstmal eine kostenlose Plattform hast und das heißt, selbst wenn das natürlich am Anfang vielleicht etwas, ich will nicht gleich sagen frustrierend ist, aber zumindest wenn du halt, sagen wir mal, alle 2 Wochen irgendeinen Mixtape veröffentlichst von, sag ich jetzt mal, einer halben Stunde. Und dann hast du natürlich am Anfang noch nicht so viel Zuspruch. Aber ich glaube auch von der Außenwirkung her ist es wichtig zu schauen, erstmal der oder die Person hat einfach Bock darauf. Und die wichtigste Komponente, auch was du noch wie vor sagst, die ich glaube ganz, ganz viele unterschätzen, ist dieses, dort, wo du hin willst, dort musst du halt sein. Also mal blöd gesagt, wenn du Surfen lernen willst, macht es natürlich durchaus auch Sinn, an irgendeiner...
In die Berge.
In die Berge zu gehen oder das. Oder wir machen mal ein anderes Beispiel. Du willst halt unbedingt im Motorsport irgendwas reisen. Naja, dann macht es natürlich schon Sinn, dass du vielleicht eher mal auf der Kartanlage zu Hause bist, als dass du irgendwie den gesamten Tag am Strand abpimmelst. Und dasselbe sehe ich bei uns in der Branche auch. Du kommst eigentlich relativ gut von A nach B, Auch hier finde ich immer, eine gewisse Demut hat bis jetzt noch niemanden geschadet. Also man kann natürlich sofort ankommen und sagen, ey, ich bin hier der geilste Ficker, der bei euch im Laden gefehlt hat. Kannst du machen, aber bist du halt einfach ein unsympathisches Arschloch, mit dem vielleicht Leute auch nicht so viel zu tun haben wollen. Aber an sich denke ich mir auch genauso.
Ladies and Gentlemen.
Genau.
Mehr sage ich nicht dazu.
Ladies and Gentlemen. Ich auch nicht. Nee, aber ich denke zum Beispiel auch, man hat halt heute mittlerweile auch viel andere Möglichkeiten. Also das heißt, guckt euch auf irgendwelchen Seiten oder so, guckt euch das Impressum an. Also das heißt, die Zusammenhänge hinzubekommen, welcher Laden gehört zu wem. Auch dort macht es natürlich Sinn, wenn du natürlich im Laden XY gerne spielen willst und du merkst, okay, der größte Konkurrent ist jetzt ein anderer, dann macht das halt natürlich nie so viel Sinn, dass du dort vielleicht bei allen auf der Schwelle stehst, sondern konzentrier dich, guck, dass du das irgendwie selber ernst meinst. Und das würde ich jetzt speziell, mir fällt leider der Name gerade nicht ein, aber ich werde dir auf jeden Fall den Link direkt zuschicken zu dieser Podcast-Folge. Oder die jetzt sozusagen bei mir ab und zu in den DMs reinflattern, auch gerade durch diese Teenie-Partys, weil da doch einige echt auch wirklich gute Dudes sind. Auch hier kann ich nochmal sagen, liebe Mädels, fühlt euch dort bitte auch gerne ein bisschen mehr animiert, weil auch das ja ab und zu so eine Diskussion ist, ja, aber warum sind hier einfach mehr Mädels am DJ-Pult? Also ich kann dir sagen, Full Support aus der Ecke. Ich würde es mir selber für die Branche und für alle wünschen, dass einfach mehr Mädels mit am Start sind und man da gar nicht so sehr drauf schiebt.
Grundsätzlich mehr Diversität. Also wie viel schwarze DJs haben wir zum Beispiel auch, ne? Also ich wünsche mir da grundsätzlich mehr Diversität. Ja, bewerbt euch einfach. Und was mir gerade noch so eingefallen ist, weil du das gerade gesagt hast, mit den in die DMs sliden bei den Clubs oder ins Impressum schauen, vielleicht ist tatsächlich dieser Weg, dem Club einfach mal eine E-Mail zu schreiben an seine Office-E-Mail, weil die sitzen alle tagsüber im Büro, die großen Clubs, und überlegen, was sie in den nächsten Wochen so machen. Da fallt ihr wahrscheinlich eher auf, als wenn ihr der 50. seid, der irgendwie eine Instagram-DM mit einem Soundcloud-Link rüberschickt, sondern dann vielleicht doch mal so ein altes Medium benutzen, weil damit stecht ihr, also ich würde jetzt nie unbedingt einen Fax schicken, aber einfach mal eine E-Mail, das ist, glaube ich, das zeigt schon so ein bisschen, dass ihr auch so eine gewisse Professionalität dahinter habt und da auch ein bisschen organisierter seid, weil so eine Instagram-DM, die klickst du halt an und dann denkst du dir, okay, die lese ich später, aber machen wir uns nicht vor, die liest du halt einfach später nie. Und ich muss nochmal Props raushauen an den lieben Friedrich, aka Freddy Beats. Ich finde, er hat das genau richtig gemacht. So, er hat mehrere Leute angeschrieben, hat dann das Glück gehabt, dass ich geantwortet habe und hat dann das Beste daraus gemacht, nämlich er ist einfach immer mit zu mir in den Club gegangen, in dem er sowieso spielen möchte, und hat dort mir dann noch einen Mehrwert geboten, indem er gesagt hat, solange ich jetzt hier noch nie auflege, unterstütze ich dich einfach am Licht, und hat damit ja schon mal einen mega Stein im Brett, so, weil jetzt, ne, natürlich kennen ihn jetzt von der Gisela die ersten Leute, vom Personal, er ist jetzt da bei diesem DJ-Contest etc., keine Ahnung, wie da jetzt auch gerade der Stand ist, aber ich finde halt, dieser Weg war sehr, sehr clever, und das ist genau das, die Art und Weise, womit man halt gut vorankommt. Sich einfach nach und nach, naja, hochschlafen muss man sich nicht unbedingt, aber hocharbeiten ist tatsächlich auch da eine ganz gute Devise. Vielleicht sich einfach mal am Anfang, wenn man jetzt merkt, okay, die brauchen gerade keine DJs, es werden immer Leute gebraucht, die zum Beispiel im Club die Gläser einsammeln. Das klingt wahnsinnig frustrierend, und ich musste diesen Weg Gott sei Dank auch nie gehen. Aber ich denke, tatsächlich ist es eine Möglichkeit, um erstmal in einem Club ins Gespräch zu kommen. Und dann, wenn man sich dann halt mit den Leuten unterhält, kommt ja dann auch, wenn man das drauf anlegt, natürlich raus, dass man auch ein DJ ist und sich da auch vorstellen könnte, auch mal was zu machen. Also, let's go.
Ich finde halt einfach die Vor- und denn einfach, auch, um noch mit goldene Worte zu sagen, nämlich einmal Hartnäckigkeit und auch eine gewisse Geduld. Also, ich verstehe schon, man denkt, Mensch, okay, cool. Der Moment, wo ich jetzt zum Beispiel, so war es ja auch bei mir, ich habe das erste Mal, wenn ich jetzt zurückrechne, 2001 gibt es noch irgendwo eine Aufnahme, wo ich durch Umwege für MDR Jump gespielt habe. Und da gab es noch eine Sendung, wo halt nachts, also quasi MDR Jump on Tour nannte sich das. Also das heißt, die hatten dann halt immer diverse DJ-Künstler, sind dann quer durch Mitteldeutschland gezogen. Und durch irgendeinen Zufall bin ich dort dann irgendwann mal in so eine Veranstaltung mit reingekommen. War da auch live im Radio zu hören, und also das war alles phänomenal und fantastisch, aber danach habe ich festgestellt, tja, aber nicht von wegen, das große Star-Leben, DJ-Leben wartet, nee, es hat einfach danach keinen Schwanz mehr interessiert, was ich gemacht habe. Also auch in solchen Sachen zum Beispiel am Ball bleiben, dass man halt sagt, okay, es braucht halt manchmal auch eine gewisse Entwicklungszeit, und auch hier vielleicht, wenn ihr irgendwo im Laden seid oder bei Leuten, die Erwartungen vielleicht auch insofern ein bisschen runterschrauben, dass, so geht mir es ja zum Beispiel, ich liebe es ja wirklich absolut, mich mit Leuten zu unterhalten in alle Richtungen. Ich bin nun mal so ein, sagen wir mal, 50% schlägt mein Herz halt immer noch Gastronomie und Bar. Und das heißt aber auch, dass wenn du dich zum Beispiel mit Leuten unterhältst, dass man die jetzt nie sofort anmerkt, oh okay, der unterhält sich jetzt nur, weil der unbedingt einen Gig will. Also es gibt auch ganz viele Leute, mit denen ich wirklich aufrichtiges Interesse habe, wo ich gar nicht davon ausgehe, dort überhaupt nur ein Booking zu bekommen. Und dann über Umwege erinnern die sich, ey, aber weißt du was, der macht das doch noch dort und dort. Und das wäre halt auf jeden Fall auch meine Empfehlung. Rausgehen, an Ball bleiben. Schlechteste Sache, euch einfach nur ein Profil erstellen und nun hoffen, dass es genau ihr DJ 800.270 seid, auf den ganz Deutschland oder die ganze Welt gewartet hat, und irgendjemand wird schon über euer Profil stolpern. Das ist so diese schöne Erfolgsgeschichte, die damals Robin Schulz hingelegt hat, als der halt wirklich über seinen Soundcloud-Kanal und über seine Bekanntheit im Gott, wo kommt der Kleine mal her? Ich will nur sagen Oranienburg. Nee, wer ist denn das mit O? Osnabrück, genau. Robin Schulz.
Osnabrück, ja, ich habe auch gerade überlegt.
Robin Schulz kommt aus Osnabrück, und bei dem war jetzt zum Beispiel der Gang, der hatte halt damals seine Soundcloud-Page, hat dort so seine Bootlegs von mehr oder minder bekannten Songs nach oben gepusht und kam dann so Step by Step nach oben. Aber das ist halt schon doch eher ein Zufall. Also es ist viel, viel harte Arbeit. Und ja, auch alle quasi neuen lieben Kollegen, sei es zum Beispiel, weiß ich wieder, von Justin Polnick oder Noistime, die rennen halt auch rum ohne Ende und bleiben am Ball und gucken, dass die weiter im Gespräch bleiben. Also auch gerade dort, wo es auf Insta immer aussieht, Mensch, das fliegt denen doch alles zu. Ich kann euch sagen, die Dudes, die arbeiten alle richtig heavy, und man darf halt da nichts als zu Selbstverständnis hinnehmen. So. Das.
Ja, es ist echt so ein Ding mit dem am Ball bleiben. Da möchte ich auch nochmal hier kurz so ein bisschen von mir Inside plaudern. Ich habe jetzt vor, weiß ich nicht, wie viel Monaten angefangen, mit diesen jeden Montag ein Mashup rauszuhauen. Und es gibt da auch wirklich, also ich habe Mashups, die wurden 250 mal runtergeladen. Da gibt es aber auch Mashups, die werden 4-mal runtergeladen. Wo man dann halt einfach mal merkt, okay, so ein Apache-Mashup hat jetzt international nie so wirklich viele Interessenten. Aber da gibt's auch so oft den Punkt, wo ich mir denke, macht das mit den Mashups überhaupt einen Sinn? Lohnt sich die Arbeitseinsätze? Und ich denke mir jetzt so langfristig, nachdem ich jetzt so um die 30 rausgeballert habe, jeden Montag denke ich mir, ja, es lohnt sich tatsächlich, weil ich starte immer in die Woche an Tagen, wo viele andere DJs nichts zu erzählen haben, weil halt einfach gerade keine Bookings stattfinden, mit gutem Content, und erreiche dadurch halt auch Leute, gerade über Soundcloud, DJs, die vorher mit mir noch gar nichts zu tun hatten. Und na klar, mir bringt das jetzt nie wahnsinnig viel, für die, also wenn jetzt jemand ein Lara Likör Mashup in einem Club in Peru spielt, dann wird da niemand auf der Tanzfläche sagen, oh, das ist doch der Lara Likör Mashup, die Buchmama. Aber andersrum, dieser DJ wird im besten Fall dann irgendwann 5, 6, 7, 8 Mashups von mir in seiner Playlist drin haben, und wird dann vielleicht, wenn es dann mal darum geht, hey, wen könnten wir denn mal buchen, vielleicht auf meinen Namen kommen. Vielleicht jetzt nicht gerade in Peru, aber du weißt, was ich meine. So vom Prinzip her. Und genauso ging es mir ja damals mit David Puentes. Der hat einfach kontinuierlich Remixe, Mashup-Packs, was nie alles rausgeballert. Und ich hatte irgendwann so viel David Puentes in meiner Playlist, dass ich diesen Namen einfach jedes Mal, wenn ich aufgelegt habe, 10-mal gelesen habe. Und als er dann das erste Mal so in meiner Wahrnehmung nach Dresden gekommen ist, dachte ich mir, da muss ich natürlich hingehen, oder keine Ahnung, der ist auf jeden Fall ein cooler Dude, den musste man mal irgendwo spielen hören, ne? Und das ist halt alles nur dadurch passiert. Also da auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinausdenken, es müssen jetzt nie unbedingt Mashups sein, das muss eben auch liegen, da muss man auch Bock drauf haben, aber halt irgendwas in die Richtung, und wenn es regelmäßige Mixtapes sind, Annika hat ihren Friday Warm-Up, hat sie jetzt ja auch schon von Anfang an regelmäßig durchgezogen und bringt immer wieder einen neuen raus. Und, oder das Warm-Up, den Warm-Up, der, die, das Warm-Up, bringt auf jeden Fall Warm-Ups raus, regelmäßig. Und das, dafür ist sie halt auch bekannt, also es kennen Haufen Leute dieses Asina Friday Warm-Up-Ding. Findet halt irgendwas für euch, was ihr regelmäßig machen könnt, was nicht von euren Gigs abhängig ist. Also zu sagen, ich starte jetzt gerade mit Auflegen und mache Vlogs von jedem meiner Gigs, ist vielleicht ein bisschen mau, wenn dann alle 2 Monate mal ein Gig ist, dann hat man halt auch nur alle 2 Monate Content. Aber beispielsweise habe ich auch schon bei DJs, die noch nicht so viele Bookings hatten, gesehen, die stellen dann halt einmal in der Woche ihre 3 Songs der Woche vor, so. Oder haben eine coole Spotify-Playlist. Das sind halt so Sachen, ihr werdet damit jetzt nicht sofort 10.000 Leute erreichen, aber das ist so ein mühsam ernährt sich das Eichhörnchen-Ding.
Nee, finde ich aber wirklich gut. Und ich glaube, das ist auch ein Problem bei vielen Kollegen, die länger im Business sind, weil man ist ja dann trotzdem, also ich bin auch ehrlich, ich muss mich da selber manchmal mal noch erziehen, weil man hat ja dann in seiner eigenen Wahrnehmung, ist es ja so, man ist schon eine Weile am Start und man denkt sich, Mensch, die Leute, die kennen mich doch jetzt mittlerweile mal. Also das heißt, man denkt, man muss sich jetzt gar nicht mehr so viel erklären, aber es ist ja eh nicht so. Es gibt, sei es, wenn wir jetzt mal wieder als Kickoff jetzt die ganzen Semesterpartys nehmen, wird es ganz viele Leute geben, die ein erstes Mal eine Lara Likör oder ein allererstes Mal einen DC Mark sehen. Und dann dort halt trotzdem eben kontinuierlich am Ball zu bleiben und dann nie irgendwann zu sagen, naja, also bitte. Also ich bin mir jetzt zu fein, hier noch mit irgendwelchen Veranstaltern zu reden, sondern die wissen ja, wer ich bin. Ich finde, das ist auch der größte Genickschuss, den man machen kann. Und halt, wie ich auch wirklich glaube, das Problem, was manch Kollegen haben, die, obwohl sie gerne vielleicht noch viel mehr unterwegs wären, irgendwann in Vergessenheit geraten, weil die halt irgendwann in ihrem Selbstverständnis sagen, naja, also man müsste mich ja jetzt kennen. Also auch hier wieder bleibe ich dabei. Immer versuchen, im Rahmen dessen, was für einen selber aber auch authentisch ist, fleißig zu bleiben. Wie du sagst, wenn ich keinen Bock habe auf Mixe, naja, dann macht es jetzt auch keinen Sinn. Bin ich auch ehrlich, ich hatte ja irgendwann auch mal irgendwie 5 verschiedene Social-Media-Kanäle. Davon habe ich keinen einzigen nur ansatzweise gut bespielt. So, dass man sich dann halt auch...
Jetzt machst du es mit gar keinem mehr.
Hey, come on. Mein, ich möchte wirklich sagen, ich glaube, so viel Content wie auf Instagram hat wirklich fast kein anderer Kanal gesehen. Aber dann für sich selber auch einzuschätzen, okay, ich konzentriere mich lieber auf ein oder zwei Kanäle, die richtig gut laufen, als dass ich sage, okay, ich mache mir jetzt alibimäßig noch einen TikTok-Channel, wo ich alle anderthalb Monate was vorbereite. Es macht halt nicht so viel Sinn. Wie gesagt, andere größere Firmen oder größere DJs haben dann dafür halt auch im Hintergrund Social-Media-Agenturen. Also es ist ja dann auch nicht so, da wird da halt wirklich Content gezielt produziert und von anderen reingestellt. Und ja, insofern am Ball bleiben und Vollgas geben. So, Mensch, guck mal.
So, jetzt haben wir, muss ich mal ehrlich sagen, wir haben 30 Minuten schon voll mit 2 Fragen. Also ich sehe noch nicht, dass wir hier jeweils einen kompletten 3er im Podcast durchkriegen, aber finde ich eigentlich auch gar nicht so schlimm. Wir haben einen guten Flow. Ja, bleibt halt alles, was jetzt so tagesaktuell ist, mal ein bisschen auf der Strecke. Ich würde die Frage, die ich als erstes gestellt habe, nämlich mit den verschwenderischen Eigenschaften, ja, nochmal umdrehen und würde dich mal fragen, was machst du viel zu selten, obwohl man es eigentlich öfter machen sollte? Nur um mal ein Beispiel zu nennen, ich bin sehr, sehr schlecht im Handtuch wechseln. Mir fällt dann so nach 2 Monaten auf, das stinkt hier aber auch schon seit einem Monat. So das typische Duschhandtuch, was man halt auch mal, das nimmt man ja normalerweise nie nur einmal und wäscht es dann. Da würde man ja jeden Tag ein Handtuch waschen. Und mir fällt dann, also ich habe jetzt mein Handtuch kürzlich gewechselt und da waren so 2 Monate, 2,5 Monate rum. Oh, und ich dachte wirklich? Mir, boah, das ist auch, es hat auch wirklich schon so ein bisschen die Konsistenz eher von einem sehr, sehr feuchten Waschlappen. Und da habe ich das dann doch mal gewechselt. Oder was auch bei mir so ein Ding ist, gerade durch die vielen Perücken, Haare aus der Bürste nehmen. Das mache ich nie. Das macht fast immer meine Freundin. Als ich jetzt bei meiner Mutter zu Besuch war, ist sie nach mir ins Bad und ich hörte nur so ein würgendes Geräusch. Und da fragte sie mich, warum nimmst denn du die Haare nie aus der Bürste, nachdem du die Haare gebürstet hast? Das habe ich einfach noch nie gemacht, weil die Bürste bürstet ja genauso gut mit Haaren drin wie ohne. Das sind so Dinge, da bin ich wirklich sehr, sehr nachlässig.
Boah, okay, also auf dem Level, wenn wir uns da so platzieren, da würde ich das konkret sagen, das ist bei mir das Thema Fensterputzen. Ich dachte mir vor kurzem, Mensch, heute ist aber ein relativ trüber Tag. Gehe dann aus meiner Haustür raus und habe festgestellt, Alter, warum ist denn hier auf einmal schönes Wetter? Und das lag einfach vielleicht daran, dass ich mein Fenster, was ich quasi sichtlich aus meinem Schlafzimmer raus befindet, mittlerweile auch schon das ein oder andere Jahr vielleicht keinen Lappen mehr gesehen hat. Was du sagst, also das kann ich halt, da bin ich halt komplett Monk. Also bei mir ist so, also ich wasche wirklich einmal in der Woche immer meine Bettwäsche, einfach weil ich dieses, ich liebe, und zwar ist das für mich so eine Art Selbstbelohnung, denn ich wasche dies immer am Freitag. Denn wenn ich Freitag, Samstag, Sonntag so von den Gigs nach Hause komme und gestresst bin, gibt es doch nichts Schöneres, als in diese fantastische Bettwäsche reinzuschlüpfen, wo alles
also
so.
Also ich muss sagen, als ich noch Single war, habe ich die Bettwäsche dann gewechselt, als sie sich von selber vom, also kennst du das?
Also das spannend,
wenn du
sie dann selber
Bettwäsche doch mal ein paar Tage, wenn du dann so ein paar Tage zu lang oder ein paar Wochen zu lang die Bettwäsche drauf hast, dann irgendwann kriecht dann so die Decke aus dem Bettbezug raus. Und das war dann für mich so der Punkt. Oder wenn ich wusste, morgen steht Geschlechtsverkehr höchstwahrscheinlich an, dann habe ich mal das Bett frisch bezogen. Aber ansonsten, ähnlich wie mit Handtüchern, 2-3 Monate kann die schon mal draufbleiben. Das stört mich gar nicht. Und Fenster geputzt, muss ich sagen, ich habe es jetzt in den letzten 2 Wohnungen, in denen ich gewohnt habe, geschafft, auszuziehen, ohne einmal die Fenster geputzt zu haben. Habe ich nie gemacht. Ich habe in meiner vorherigen Wohnung habe ich die Fenster geputzt zum Auszug. Habe ich sie geputzt? Nee, ich glaube, ich habe die auch einfach gleich so gelassen und gesagt, das sollen sie von der Kaution abziehen. Ich glaube, ich habe sie nimmer zum Auszug geputzt. Ich habe die Fenster dort einfach nie geputzt. Das, ich gucke da nicht aus dem Fenster, ich weiß doch, wo ich wohne.
Okay, nee, aber das, nee, doch, okay, da kann ich, kannst du mir nochmal sagen, wie war eigentlich die Ursprungsfrage?
Na, welche Dinge du zu selten machst, obwohl man sie öfter machen sollte. Also du warst mit dem Fensterputzen gar nicht so schlecht.
Ach, genau, das und dann auch riesengroße Baustelle. Also ich habe wirklich dieses Jahr schon 3-mal probiert, da irgendwie mein Bestes zu tun. Aber es ist wirklich in dem Moment, wo ich bei mir die Kellertür aufmache, ist wirklich mittlerweile eigentlich, ich möchte mal sagen, so eine Downhill-Landschaft.
Du musst die halt auch mal ab und zu füttern.
Ja, es ist wirklich mittlerweile eher so eine Downhill-Landschaft. Über die kraxel ich dann hinten. Dort, wo ich, sag mal, meine ganzen doch sehr, sehr mittlerweile ausufernden Zylinderkäufe gelagert sind, damit ich halt dann über das Wochenende komme. Dann krabbel ich wieder zurück, habe mittlerweile mir schon 3-mal das Knie aufgeschlagen, weil das wirklich eigentlich dieser Keller eine große Masse ist. Also ich glaube, es würde mich natürlich wahnsinnig ärgern. Eigentlich am besten wäre, wenn dort wirklich mal jemand einen Molotow-Cocktail reinschmeißen würde. Nein, das ist jetzt keine Anfrage. Dann wäre ich bestimmt in erster Linie erstmal ganz schön traurig, aber wäre dann irgendwie auch glücklich, weil ich bin mir nicht mehr sicher, wie ich dieser Lage Herr werden soll. Kennst du das? Du guckst irgendwo rein und du weißt einfach nicht, wo du anfangen sollst und entsprechend machst du die Tür wieder zu.
So ging es mir ganz lange mit meinem Arbeitszimmer, ja, mit meiner ganzen Buchhaltung ging es mir so. Ich habe ewig lange Buchhaltung schleifen lassen. Das ist was ich mittlerweile gut im Griff habe. Also ich mache mittlerweile mehrmals im Monat meine Buchhaltung und hefte meine ganzen Belege ab. Bist du gut darin, immer dran zu denken, alles, was du absetzen kannst, dir als Beleg aufzubewahren? Oder bist du so ein Mensch, der dann sagt, ich brauche keinen Zettel? Und sich dann denkt,
also es kommt immer ein bisschen auf die jeweiligen, es kommt immer jeweils auf die Höhe an, aber eigentlich schon ganz gut. Also ich glaube, jeder, gerade im selbstständigen Bereich, der das erste Mal, ich würde mich jetzt selber auch mal dazu irgendwie ordnen, dass in meiner Anfangsselbstständigkeit ich jetzt so diesem Thema Finanzen jetzt auch nie so einen ganz großen Fokus gelernt habe, obwohl es eigentlich relativ dumm ist, weil meine Erstausbildung hat Buchhaltung zu so einem sehr großen Bestandteil mit vereint. Aber das ging dann, solange man angestellt war, immer ganz gut. Man hatte halt irgendwie so das alles bekommen. Und ja, ich sag mal, seit der ersten sehr knackigen Nachzahlung ist dann wirklich der Moment, wo ich mir dachte, ja, so eine Sachen wie Bewirtungsbeleg oder was da alles so dazugehört, macht schon durchaus Sinn, wenn du am Ende des Jahres gefühlt nicht deine Gage 1:1 einmal ans Finanzamt weitertragen willst. Aber bocken tut das schon nicht.
Bei dir ist ja vor allen Dingen richtig sinnvoll, wenn du 2-mal am Tag auswärts essen gehst. Also da irgendwann wird dann wahrscheinlich das Finanzamt auch mal kommen und sagen, also entschuldigen Sie, Herr Mark, Sie verspeisen schon hier ganz schön viel bei bewirteten Anlässen, aber tatsächlich, wenn ich so bei Restaurantbesuchen bin und so, das versuche ich auch immer alles von der Steuer abzusetzen. Das sind ja auch meistens, ist ja das Ding, ich finde, das ist bei unseren Selbstständigkeiten ganz gut, es kommt ja früher oder später, das kann ja, also wenn ich jetzt mit dem Finanzbeamten essen gehen würde, könnte ich dem das beweisen, dass früher oder später immer das Thema auf meinen Job kommt. Und damit sind das ja alles berufliche Termine im weitesten Sinne. Da bin ich auch wirklich hinterher und auch so Taxiquittungen, Fahrscheine, also ich habe früher den Fehler gemacht, dass ich immer alles in meinen Rucksack gestopft habe, die ganzen Quittungen, und die dann so einmal im Jahr rausgeholt habe und da war natürlich die Hälfte dieser Belege nicht mehr lesbar, total zerknittert, irgendwelche Taxiquittungen in 8 Teilen, die ich dann zusammenpuzzeln musste. Das passiert mir nicht mehr. Passiert mir absolut nicht mehr. Ich tue alles jetzt immer, ich habe ein extra Fach im Portemonnaie, da tue ich nur Belege rein und die hole ich da auch einmal die Woche raus, lege die in meine Ablage und dann mache ich so einmal im Monat, alle 2 Monate mache ich das dann alles in mein Buchhaltungssystem rein und hefte das ab. Da bin ich wirklich sehr hinterher. Aber es hat auch lang genug gedauert.
Aber fairerweise muss man sagen, hast du ja auf jeden Fall insofern wahrscheinlich den Absprung noch gut geschafft, weil du bist ja aktuell in deinem Job noch tätig. Also ich kenne leider auch wirklich Kollegen, ja noch, man hofft es trotzdem, dass es noch lange so bleibt. Nee, also ich kenne...
Ja, wir kennen ja Kollegen, die waren auch nur so zur Hälfte steif, die mussten dann einfach mal...
Die mussten mal eine Weile weg und also man weiß auch gar nicht, und man denkt sich dann auch so manchmal, Mensch, guck mal, na klar, ich verkaufe hier bei eBay Fernseher und jetzt geben die mir die Mehrwertsteuer und jetzt will der Staat am Ende des Jahres die Mehrwertsteuer haben, aber jetzt habe ich die leider immer für mich schon mit ausgegeben. Also auch das sind so Faktoren, wo man sagen kann, ja, ist vielleicht nie so empfehlenswert. Nee, und in dem Fall, ja, sind das Sachen, wo ich auf jeden Fall besser geworden bin. Aber ja, meine Top 2, Keller und Fenster putzen, weil das ist wirklich für mich sehr, sehr vernachlässigungswert.
Aber was ich auch ganz schlimm finde, was ich auch schon seit Jahren vor mir herschiebe und immer so ein bisschen umgehe, ist Fotomediathek aussortieren. Also du kennst das ja wahrscheinlich.
Bilder
man
und
hat
Videos
ja durch
aktuell.
Die, also
wow.
Ja, Familienchats, wo man dann irgendwelche Fotos von irgendwelchen Blumenkübeln geschickt kriegt, wo man sich denkt, die guckt man sich nie wieder an. Und dann nehme ich mir immer vor, ich sortiere meine Fotomediathek mal so aus, dass ich alles lösche, was ich nicht mehr brauche. Schon die ganzen Screenshots von irgendwelchen Deutsche Bahn-Verbindungen von A nach B. Oder ich habe auch in meiner Notiz-App, da habe ich zwar jetzt hier schön die Podcast-Notizen drin, aber hier ist jetzt auch sowas drin wie zum Beispiel Sushi-Bestellung. Und da steht dann sowas drin wie Nummer 8, Nummer 24 und ein großer Litchi-Saft, was ich mir immer... Wenn ich im Restaurant bin, schreibe ich mir immer in die Notizen rein, was ich bestellen will, damit ich das nie vergesse in dem Moment, wo die dann da sind. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wenn dann die Servicekraft an deinem Tisch steht und sagt, ich hätte jetzt gern die Bestellung aufgenommen und du hast in dem Moment eins zu eins vergessen, was du eigentlich bestellen wolltest. Deswegen schreibe ich mir das immer auf. Und das sind dann so Sachen, da denke ich mir, die sortierst du bei Gelegenheit mal aus. Und ich umgehe das aber immer, indem mein iCloud-Abonnement bei Apple immer größer wird. Das heißt, ihr kennt vielleicht, wenn ihr schon mein iPhone hattet, diese Meldung, die iCloud ist voll. Diese Meldung umgehe ich, indem ich Apple einfach nochmal 15 Euro mehr im Monat in den Rachen werfe, damit der Speicher größer wird. Und
dann hast du 10 Terabyte auf der Cloud und denkst dir, Mensch, da passt doch noch ein bisschen was rein.
Ja, und das iPhone wird auch immer größer. Ich habe jetzt einfach das Problem, dass mein iPhone immer voll war, umgangen, indem ich einfach einen doppelten Speicher beim nächsten gekauft habe. Und jetzt habe ich wieder die Hälfte frei. Ist doch super.
Ey, aber weißt du was? Du hast eigentlich die perfekte Brücke zu meiner dritten Frage beim Dreier im Dreier-Podcast.
Ist das die zweite? Gestellt?
Nee, nicht. Ach du Scheiße.
Es ist erst die
okay,
zweite.
Mega, okay, mega gute Idee, dass wir die komplette Folge so machen. Die geht jetzt übrigens 8,5 Stunden. Und zwar, wir machen mal kurz so einen kleinen leckeren Snack. Deswegen ziehe ich die Frage mal vor. Nenn mir mal deine Top 3 Getränke. Also ich hätte gerne von dir gewusst, deine Top 3 Getränke und deine Top 3 Essen, auf die du auf gar keinen Fall verzichten würdest, wenn es jetzt auf Teufel komm raus heißen würde, das sind die Dinger, die du nur noch essen und trinken darfst. Bei Getränken würde ich jetzt einfach mal Wasser als Grundnahrungsmittel so mit automatisch inkludieren, dass wir das nicht nehmen. Denn, ich bin drauf gekommen, dass jemand beim Gig gefragt hat und hat gesagt, ey, du bräuchtest da eigentlich auch nur ein Getränk, von dem du dich für immer ernährst und das ist der Club Cola. Dann habe ich mir die Frage gestellt, ich denke mir,
ja,
wenn ich jetzt nur noch 3 Getränke hätte, die ich für immer trinken könnte, wäre das überhaupt dabei? Und dann dachte ich mir, nee. Und deswegen, also meine Top 3 Getränke, ich mache es gar nicht so spektakulär, es wäre einmal wirklich der fantastische, wo ich schon mal gemerkt habe, dass ich dich damit nie begeistern kann, ist einmal Ayran. Ich muss immer dazu sagen, so ein guter Ayran gibt mir immer ein gutes Gefühl. Einfach, weil du auch nie 100.000 Kilo Chemie drin hast.
Wirklich, türkische Buttermilch, dafür kennt man die Simon.
Ja, genau. Das ist wirklich, das bin ich ganz... So, beim zweiten, da hat schon ein bisschen, dachte ich mir, okay, gut. Wenn es jetzt wirklich heißt, ich dürfte gar nichts anderes mehr trinken, dann wäre das zweite auf jeden Fall... das ist so dumm. Dann wäre das zweite auf jeden Fall Moskau Mule. Also den Cocktail Moskau Mule. Wo ich mir denke, ja... Mit dem könnte ich wirklich sehr, sehr gut bis zum Rest meines Lebens einhergehen. Und Getränk Nummer 3, wie spektakulär, wäre bei mir wirklich der klassische Pfefferminztee.
Okay, ich habe jetzt mit Pfefferminz was erwartet, aber auf jeden Fall kein Tee. Aber ja, beim Pfefferminztee kann ich mitgehen. Also ich würde mal sagen, auf meinem Platz 1... würde ich auf jeden Fall Cola draufsetzen. Weil ich finde, Cola ist so ein vielseitiges Getränk, das kannst du eigentlich immer trinken. Das ist so ein bisschen wie mein Kaffee-Ersatz. Ich habe ganz, ganz lange den Kaffeekonsum, den anderen Leute haben, einfach eins zu eins durch Red Bull ersetzt. Aber das ist mir mittlerweile auch echt auf Dauer zu anstrengend. Deswegen bin ich da eher bei einer guten Cola. Also ich muss auch sagen, beim DJ-Gig mittlerweile, ich habe, wo war denn das? In Leipzig habe ich gespielt. War das in Leipzig? Ja, in Leipzig habe ich gespielt und habe tatsächlich über den ganzen Abend nur Cola getrunken und war damit wirklich sehr, sehr glücklich, weil ich finde, es gibt eben trotzdem noch diesen Energieschub, den man als DJ ja auch so ein bisschen braucht. würde das Ganze noch kombinieren, das würde ich noch in das Getränk reinstecken, wenn jetzt zu dem gesetzten Zeitpunkt, ich darf nur noch 3 Getränke trinken, würde ich das dann gerne auch noch in gewissen Lebenslagen um Whisky ergänzen. Das kann auch einfach Jack Daniels sein, das muss jetzt kein besonderer Whisky sein, da reicht mir auch einfach so ein Schank-Whisky, aber so eine Whisky-Cola ist tatsächlich auch das, was mir in so alkoholfreien Episoden meines Lebens am meisten fehlt, muss ich sagen, geschmacklich einfach. Ich mag diese Geschmackskombination. Dann würde ich mich auf Platz 2 mit dem, oder an zweiter Stelle mit dem Pfefferminztee anschließen, weil ich finde, wenn man erkältet ist, ist ein Pfefferminztee wirklich was richtig, richtig Geiles. Und der geht auch immer, den kannst du im Sommer kalt trinken, Nudeln kannst du machen, warm Nudeln kannst du machen, kalt. Pfefferminztee ist einfach immer was richtig, richtig Schönes.
Ja.
Und an dritte Stelle würde ich bei mir setzen, ich glaube, es ist tatsächlich Milch. Also ich trinke jetzt sehr, sehr wenig Milch, so zwischendrin, aber für so viele Sachen, die ich irgendwie mache, so Milchshakes oder irgendwelche anderen coolen Shakes oder irgendwelche Gerichte, ich benutze so viel Milch zum Kochen und zum Zubereiten von irgendwelchen Sachen, dass ich Milch auf jeden Fall nicht verzichten könnte. Das tut mir auch leid, ich versuche es immer wieder mit irgendwelchen pflanzlichen Alternativen, aber bei Milch ist das ganz, ganz, ganz schwierig. Genauso kann ich direkt anknüpfen, geht es mir bei meinen Essenssachen, denn ich habe Hackepeter auf jeden Fall an vorderster Front.
Geil.
Der gute sächsische Hackepeter. Ich habe auch da probiert. Ich weiß, man kann aus Tomatenmark und Tomatenmark und Reiswaffeln auch sowas sehr, sehr Ähnliches zubereiten, aber es kommt geschmacklich nie ganz ran. Also Hackepeter definitiv.
Warte ganz kurz, und zwar, also hier würde ich jetzt schon mal so weit gehen, also es können auch 3 vollwertige Gerichte sein. Also ich kann ja mal sagen, weil also bei mir gibt es 3 Gerichte. Also es wäre jetzt tragisch für mich, wenn ich nur 3 zur Verfügung hätte, und das müssten jetzt sein Nudeln, Ketchup und Käse. Also,
achso, ja, na dann Hackepeter mit Brötchen. Also das Hackepeter isst man auch mit nicht anderem. Das geht nur auf so ein schönes, weißes Brötchen. Das muss auch so ein richtiges Weizenbrötchen sein, was am besten gar keine Nährwerte hat. So muss das schon. Und es muss auch keine Butter drunter. Da kann ich drauf verzichten. Einfach nur Brötchen und Hackepeter drauf. An zweiter Stelle würde ich sagen, worauf ich nie verzichten könnte, wie du schon sagst, die Kombination Nudeln, Ketchup und Käse ist einfach so universell. Die gibt's mehrmals in der Woche bei uns. Und es muss auch nie unbedingt Ketchup sein. Das Wichtigste für mich an Nudeln ist tatsächlich der Reibekäse. Es muss immer so viel Reibekäse auf den Nudeln sein, dass du von den Nudeln nicht mehr viel schmeckst. Da bin ich wirklich so ein Mensch, ich esse auch mal 2 Tüten Reibekäse zur Ebenteller Nudeln. Da komme ich super mit hin. Nee, das finde ich geil.
Ich muss dazu sagen, ich bin einfach nur ein bisschen neidisch, weil ich ja durchaus auch weiß, was du für eine Figur mit dir rumträgst. Und das musst du halt erstmal hinkriegen. Also bei mir,
mit mir rumträgst.
Naja,
also als hätte ich noch so einen zweiten Mann im Schwitzkasten.
Naja, also ich sage jetzt mal so, da sind wir wieder beim Anfang 2020, wo die ganze Pandemie-Schissel losging. Und ich ja dann irgendwann mal schwitzend im Livestream von Justin Polnick stand, und das lag vielleicht auch daran, dass ich sehr, sehr viel Reibekäse mit sehr, sehr vielen Nudeln über das letzte halbe Jahr gegessen habe, was mich dann aber fast restlos bewegungsunfähig gemacht hat. Und insofern, also mit so einem leicht lachenden und weinenden Auge schaue ich meiner großen Reibekäse-Obsession hinterher. Schön, dass du die noch haben kannst. Okay, also Hackepeter.
Mein drittes Gericht, und jetzt kommt's ganz klassisch, ist das typische Abendbrot. Also Schwarzbrot mit, jetzt habe ich so viel Brot in meinen Top 3. Naja,
das
sind wirklich so Dinge, von denen ich habe jetzt die Dinge genommen, von denen ich mich wirklich hauptsächlich ernähre, wenn ich keinen Bock habe, irgendwie was Richtiges zu machen. Da kommt auf jeden Fall Schwarzbrot mit so typisch Wurst, Käse, Butter. Kann ich nie ohne. Könnte ich nie ohne leben. Ist mir schon sehr wichtig. Jetzt bin ich bei dir, der eher auswärts isst, wo wahrscheinlich Hackepeterbrötchen und Schwarzbrot und auch Nudeln mit Reibekäse recht selten auf dem Speiseplan stehen, bin ich sehr, sehr gespannt, was deine Gerichte. Die werden wahrscheinlich etwas ausgefallener.
Naja, pass auf, und zwar, ich bin jetzt ja davon raus, also gerade manch, wie du schon sagst, ausgefallene Sachen macht es ja nur deswegen speziell, weil man die halt nie so oft isst. Also wenn ich mir jetzt, die Vorstellung ist ja wirklich, dass ab jetzt, das heißt, das sind einfach diese Top 3.
Nur noch Austern.
Genau, es sind jetzt diese.
Willkommen bei Kaulitz Hills, ab jetzt gibt's nur noch Austern und Kaviar.
Genau, ab jetzt wird hier nur noch der rohe Fisch reingepetert, und man denkt sich einfach, boah, ich weiß nicht, ob das mal die richtige Wahl war. Und zwar, ich würde klassisch anfangen, und zwar mit, das würde ich aber präzisieren, nämlich Nudeln mit Wurstgulasch und Reibekäse. Also da würde ich sozusagen noch etwas größer den Bogen spinnen, weil ich finde auch wirklich, Nudeln gehen grundsätzlich immer. Und es gab noch nie diesen Moment, also selbst in der Zeit, wo ich halt mich dann vielleicht ein halbes Jahr nur von Nudeln ernährt habe, wo ich mir dachte, ach, da habe ich heute keinen Bock mehr drauf. Weil wenn man dann Hunger hat und man denkt sich, jetzt Nudeln ist wirklich fantastisch. Dann an zweiter Stelle wäre wirklich bei mir die originale deutsche Haxe. Das Ganze mit süßem Senf, mit Bratkartoffeln und Sauerkraut.
Also, soll ich dir mal was sagen? Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie eine Haxe gegessen.
Wirklich nicht?
Nee. Oh. Also als Kind fand ich das immer gruselig, die Vorstellung, mir einen Schweinefuß reinzujagen. Und als Erwachsener hat sich die Gelegenheit einfach noch nie ergeben. Ich glaube, wir müssen mal, also das machen wir wahrscheinlich einfach in Kombination, wenn wir dann irgendwie mal demnächst ins Kino gehen, dann gucken wir uns einfach vorher nochmal ein schönes Haxe-Restaurant raus und dann
kann ich dir sofort sagen, wo ich behaupten würde und das, also ich...
Wahrscheinlich im Hacker Pschorr, weil ich habe gehört, da gehst du öfter Haxe essen.
Ja, das, also es klingt zwar richtig blöd, es gibt wirklich ja manchmal auch so einen richtigen Nervtage, wo du halt, wie du schon sagst, da hast du irgendwie Buchhaltung gemacht, hast vielleicht auch irgendwie mal wieder ein paar Angebote in die Weltlandschaft geschickt, die hinten raus dann vielleicht nie so viele Response bekommen haben. Und dann gibt es wirklich manchmal dieses Gefühl, und das geht mir bei keinem anderen so, wo ich mir denke, warte mal, bevor die Küchen Schluss machen, düse ich jetzt nochmal schnell ins Hack up Shore, dass ich 20.45 Uhr bin und dort diese geile Haxe mit dieser schön aufgeploppten, buttrigen Haut bekomme. Und ich merke auch wirklich, das ist so ein Soul Food, wo ich mir denke, beste. Also das ist ja Nummer 2. Und dann gehe ich jetzt nochmal ein bisschen davon aus, dass ich wieder vielleicht doch noch ein paar Veranstaltungen mache. Dann ist Haxe jetzt nie unbedingt so die beste Basis, um beschwingt durch den Abend zu starten. Und deswegen würde ich grundsätzlich das Thema Pho, nämlich die asiatische Suppe Pho, gerne in allen möglichen Variationen. Also so ein richtig schöner Kübel. Das ist das, was ich eigentlich immer gerne vor Veranstaltungen esse. Und das wären so meine Top 3 Essen, mit denen ich, glaube ich, sehr, sehr gut bis zum Rest meines Lebens klarkommen würde. Im Vergleich zu dir.
Also mit Pho habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Dieser Podcast öffnet schon wieder so ein bisschen das Tor zu deiner Seele. Ich glaube, ich habe noch nie dich Pho essen sehen, aber finde ich echt cool. Also dich habe ich immer eher so ein bisschen bei so rustikaler deutscher Küche gesehen. Also so bei der Haxe sehe ich dich absolut. Aber das Pho, das hat mir jetzt hier, das zieht mir hier richtig die Schuhe aus. Finde ich nicht schlecht.
Ey, na weißt du was? Mir geht es einfach darum, also wenn, man will dann gerne aber auch mit Leuten unterwegs sein, die das dann auch essen. Also und das ist zwar jetzt hier Klischee vom Feinsten, aber auch hier hat mir unser lieber Kollege NVD schon echt ein paar gute Spots verraten. Und wir waren da auch schon das ein oder andere Mal gut vietnamesisch essen. Und ja, wieso? Aber ich finde, ne, ich bleibe, nein, das können wir jetzt einfach auch mal so sagen, wie das ist. Und also das bockt halt wie Sau, weil man merkt halt auch wirklich, dass der Kollege das einfach auch schön zelebriert. Und da brauche ich dann aber auch wirklich locker so eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit, wo ich da vor diesem XXL-Trog sitze. Und ja, das wären dann meine Top 3 an Essen und Getränken. Ich freue mich.
Ich freue mich, dass ich dich
noch ein bisschen überraschen
konnte. Ja, ich freue mich auch. Wir haben eigentlich nur noch 10 Minuten, ne? Aber ich würde sagen, also eine schaffen wir noch, vielleicht schaffen wir
okay,
sogar noch
wir
zwei.
Mal.
Hätte ich eigentlich Bock, dass jeder von uns seine 3 hier durchkriegt. Mich würde interessieren, was für dich Hobbys sind, die eine Person absolut undatebar machen. Ich meine, wir hatten jetzt in der Vergangenheit hier schon öfter mal Gespräche über vergangene Dating-Erfahrungen von DC Mark. Das klang schon manchmal so, als hättest du da nicht so viele Ausschlusskriterien. Aber ich hatte zum Beispiel mal vor Ewigkeiten ein Date, wo sich herausstellte, dass die junge Dame, mit der ich da das Date hatte, gerade das Jagen lernt. Das Jagen von Tieren, also die quasi so Forstwirtschaft studiert hat und da gehört Jagen von Tieren zum Studium dazu. Und da muss ich schon wirklich sagen, also da war bei mir im Schrittbereich wirklich alles tot.
Also da geht es mir zum Beispiel, wenn du das Thema direkt ansprichst, ich war dieses Jahr auf einer Veranstaltung und dann ist es manchmal, Leute, die mich ein bisschen näher kennen, wissen das. Also ich komme schon grundsätzlich erstmal immer hin zum jeweiligen Gig, aber was jetzt so den Rücktransfer angeht, da lasse ich das eher, sagen wir mal, ein bisschen auf mich zukommen, was der Abend so bringt. Und das beinhaltet auch manchmal, dass ich dann halt so random Leute anquatsche und frage, ob die mich zum Beispiel mit zurück nach Dresden nehmen können. Wenn ich feststelle, ja, irgendwie hatte ich das zu spät gemacht. So, und da habe ich ein Mädel angequatscht und da hat mich ein Mädel von Heidenau bis in die wunderbare Stadtmitte gebracht, also hier nach Hause. Und das Schöne ist, die hatte einen Jagdschein. Und hat auch ganz stolz so ein bisschen gezeigt, was sie sozusagen erlegt hat. Und jetzt ist gerade meine Überlegung, weil ich würde dennoch sagen, ist denn das Potenzial an Mädels, die in der Forstwirtschaft gerade irgendwie das Tiere erlegen lernen, ist ja vielleicht nicht so groß der Pool, wie sagen wir mal an Influencern oder Mädels, die im Einzelhandel sind.
Ist dann schon ein verrückter Zufall, dass wir das Beide schon
genau,
hinter uns haben, hä?
Ich habe dann, also bin ich folge auch bei Instagram und so und habe das so geguckt. Und ich dachte mir, Also ich wäre da gerne mal irgendwie so dabei. Also ich bin mir, also
oh Gott.
Nein, was denn? Ja, was denn? Also ich finde schon, also ich esse ja durchaus Tiere und also bin dabei auch, hab da auch kein Problem dazu gucken, wie die da erlegt werden.
Okay, nee, also das ist für mich schon ein absoluter Abturn. Ich muss ehrlich sagen, es gab ja schon mal öfter diese Forderungen so aus der Vegetarier-Veganer-Riege. Jeder, der Tier isst, sollte auch vorher schon mal mindestens eins erlegt haben. Es wäre für mich, glaube ich, der Punkt, wo ich schlagartig zum Vegetarier oder Veganer werden würde. Also da könnte ich absolut nie mit assoziieren. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe hier noch zwei Sachen aufgeschrieben. Da bin ich sehr, sehr froh. Also ich bin ja aktuell im Dating-Bereich aktiv und habe das auch nie vor, in der nächsten Zeit oder überhaupt, wenn es nach mir geht, wieder zu sein. Aber auch im freundschaftlichen Bereich, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne und komme zu der Person nach Hause und die hat eins der folgenden zwei Dinge bei sich, würde mich das schon sehr, sehr gespannt. Stutzig machen. Und zwar entweder ausgestopfte Tiere, ganz gruselig, oder, Achtung, eine Sammlung von Puppen. Finde ich auch ganz gruselig. Ich glaube, ich könnte nirgendwo in Ruhe essen, Geschlechtsverkehr haben, aufs Klo gehen, wenn dort irgendwie so eine ausgestopfte Bergziege mich irgendwie vom Wandregal anlächelt.
Das stimmt, weil die Bergziege fixst du ja schon.
Oder da irgendwie so... Oder das sitzt so. Liebe Grüße. Also hast du gerade nie gesagt.
Bitte.
Sag mal. Ja, oder so eine Puppensammlung, das wirklich, das ist jedes Horrorfilm-Klischee, wenn da irgendwelche Leute so, ich sammle so Porzellanpuppen,
also
oder die 20 Puppen, die hier um das Bett rumsitzen, die habe ich von meiner Omi geerbt, die bedeuten mir ganz viel. Ja, das bedeuten sie dir auch im Keller.
Also ich kann dir, ja, also ich gebe dir recht, also ich finde, man hat ja zu manchen Themen mehr Zugang und manchen weniger und selbst zu Sachen, zu denen man vielleicht keinen Zugang hat, kann man mit viel Abstraktion denken, ja, das kann ich nachvollziehen, aber bei dem Thema Puppen, also da hört es auch auf. Und was für mich auch eine Frau richtig undatebar macht, ist, wenn eine Frau, ich sag mal, ein bisschen gesteigertes Interesse am Tuning ihres Autos hat. Also
oh,
das
ja.
Ist irgendwie auch so komplette No-Go-Area.
So eine Felgen-Mandy.
Genau.
So eine Felgen-Mandy, die ihren freien Samstag damit verbringt, dass sie in Heidenau auf irgendeinem Parkplatz steht und mit den anderen Leuten sich unterhält, wer jetzt welche Bauteile im Auto verbaut hat. Das mag vielleicht bei so Spielen wie Need for Speed, mag das immer ganz attraktiv wirken, wenn dann da irgendwie die schicke Maus aus ihrem Auto aussteigt und zeigt, was sie für ein cool getuntes Auto hat, aber die Realität liegt dann doch eher so ein bisschen bei, naja, Bildung einer kriminellen Vereinigung versus Crystal Meth. Also habe ich noch nie Leute kennengelernt, die wirklich grundsympathisch waren und dann so ein gesteigertes Interesse an Autobauteilen hatten. Weder männlich noch weiblich.
Ja, also ich kann ja auch gar nicht sagen, woher das kommt. Also wahrscheinlich irgendwie, weil ich so in meiner ganzen Jugendzeit gab es bei uns relativ viele Mädels, die so ein bisschen derb abgespoilert haben. Und irgendwie, da wurdest du halt immer mit diesen Themen
Spoiler-Alarm.
Spoiler. Und also wirklich, oh, ich weiß auch nicht, wenn da Felgen Friederike um die Ecke kommt und mir nochmal zeigt, was sie sich hier gerade anlackiert hat. Oh, also ich muss auch wirklich sagen, also da... Weil das hat mir auch schon so, also wenn ich jetzt die Wahl hätte, ob ich jetzt als Freundin jemand habe, die sehr, sehr Tuning begeistert ist oder jemand, der im Rotlichtbereich sein Geld verdient. Ich glaube, dann würde ich wirklich eher die Prostituierte als Freundin wählen als die Spoiler-Mandy.
Ah, das finde ich aber auch ein spannendes Ding mit den Berufen. Ich könnte mir zum Beispiel auch nie vorstellen, mit einer Frau zusammen zu sein, die beruflich mit Fußpflege zu tun hat. Weiß ich nicht, finde ich irgendwie eine ganz komische Vorstellung, mir vorzustellen, wie die den ganzen Tag irgendwelchen Rentnern die Füße abhobelt und dann zu mir nach Hause kommt und mir Parmesan über meine
Nudeln streut. Du räudiger, oh, bitte, ey. Das, ach, Alter. Oh Gott, Entschuldigung. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für den maximalen Distortion-Effekt. Ich glaube, ich muss mir hier mal meinen, ich weiß gar nicht, warum ich auf einmal so laut geworden bin.
Wir haben ja hier die Normalisierungsfunktion.
Ja, naja, gut, aber wenn das Eingangssignal schon mal distorted war, dann wird das schwierig. Oh. Naja gut, das stimmt. Thema, nee, aber also wie gesagt, also als Hobby wirklich tuningmäßig und auch hier ist, also ich glaube, hier ist auch der Unterschied, also wenn dieses Hobby dann auch so übergriffig wird, dass das über allem steht. Also das heißt, ich liebe das ja zum Beispiel oder mag das ja auch dann in meinem Privatbereich durchaus mal mich mit Menschen mit anderen Sachen zu unterhalten, die jetzt nicht immer sich nur um das Thema Musik oder irgendwas drehen, auch wenn das schön ist. Und das habe ich halt festgestellt, ist halt schwierig. Also wenn eigentlich man über kein anderes Thema mehr hat, weil das so omnipräsent ist und auf der anderen Seite finde ich es ja auch super, wenn jemand so ein, sagen wir mal, ausschweifendes Hobby hat, aber, oh Gott, nee, jetzt kommen wir wirklich gerade ganz
Stimme. Ich finde auch grundsätzlich, um nochmal auf dieses Jagen-Thema zurückzukommen, ich finde auch schon grundsätzlich so, sowohl Männer als auch Frauen, die so ein gesteigertes Interesse an Schusswaffen haben, irgendwie ganz skeptisch. Also auch so, ja, und ich habe hier meine Waffe für keine Ahnung, die dann so schießen gehen in ihrer Freizeit. Kann ich irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich liegt das auch daran, dass ich einfach nie amerikanisiert genug bin, aber ich finde das auch schon in so US-Serien oder US-Filmen immer ganz, ganz furchtbar, wenn die dann so einen übelsten Hype haben auf, das ist meine Waffe und das ist meine Zweitwaffe und nee. Also da kann ich wirklich überhaupt nie mit relaten, wenn Leute so einen Bezug zu Schusswaffen
also
haben.
Was? Red Flag. Also das zum Beispiel, also verstehe ich auf der einen Seite, bei mir ist es so, ich bin ja bei der Bundeswehr gewesen und das heißt, da gehörten ja durchaus auch Schießübungen mit diversen Kalibern dazu. Und ich kann nachvollziehen, dass der ein oder andere dort dann ich gebe dir recht, da gab es auch bei uns leider welche im Bataillon, den hat das für mein Gefühl etwas zu viel Spaß gemacht. Und da war auch wirklich, da war also so, wie man sich das halt vorstellt. Und also ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, weil das ist schon ein gewisses erhabenes Gefühl. Aber ich denke auch, dort ist die Grenze relativ breit. Ja, und also mich würde dort eigentlich dann eher der Background interessieren. Also dann zu sagen, Mensch, ich gehe in die Forstwirtschaft. Und auch das soll jetzt einfach überhaupt gar nicht judgy sein, weil auch da gibt es ja fest geregelte Zahlen und gibt ja auch durchaus Dinge, die da Sinn machen, dass man halt bestimmte Bestände da irgendwie in einem Rahmen behält. Aber ja, auf der anderen Seite, eine Frau, die schießen kann, ja, ich weiß es nicht. Ich bin dann das...
Ja, wir sind ein bisschen hin und her gerissen, aber vielleicht, also ich denke, wir sind jetzt exakt bei einer Stunde, aber ich würde sagen, den letzten Dreier im Podcast von dir, den würde ich schon gern noch hören, dann überziehen wir halt mal ein bisschen, weil ich glaube, wenn wir, dann haben wir nämlich unsere Dreierbeete voll und das finde ich eigentlich ganz...
Der doppelte Dreier und zwar auch hier, jetzt können wir frei von allem machen, gibt es gezielt Comedians oder was sind Dinge, über die du grundsätzlich lachen kannst? Und hat sich, hat sich das im Laufe der Zeit verändert?
Also ich muss ehrlich sagen, ich gucke, ich habe jetzt in der Vergangenheit öfter mal wieder in alte Scary-Movie-Filme reingeguckt oder gucke auch immer wieder gerne mal so die alten Little Britain-Sachen ein. Ich muss sagen, ich glaube, wenn diese Sachen heute rauskommen würden, könnte ich darüber nicht mehr so lachen, wie mit dieser nostalgischen Verklärung, dass man halt damals einfach einen anderen, etwas grenzüberschreitenderen Humor hatte. Ich würde schon sagen, mein Humor ist sehr viel politisch korrekter geworden, was mich manchmal ein bisschen ärgert, dass ich so über so richtig stumpfe Klischee-Scheiße nicht mehr so lachen kann, aber ja, mich amüsieren auch ganz andere Sachen, mich amüsieren sehr, sehr viele Sachen aus den Lebensrealitäten von anderen, ich kann jetzt mehr über so Sachen lachen, wie wenn jetzt, keine Ahnung, ein Glashäufer Umlauf erzählt, was beim letzten Dreh so schief gegangen ist, kann ich da wirklich sehr, sehr gut drüber lachen. Über so klassisches Stand-up kann ich von Jahr zu Jahr irgendwie immer weniger lachen. Und ich muss auch sagen, bei LOL geht mir das zum Beispiel so, von Staffel zu Staffel bin ich weniger gehypt. Ich guck's mir immer noch an, weil alle reden drüber, aber so dieses klassische Stand-up-Ding holt mich, glaube ich, immer weniger ab.
Hat sich schon ein bisschen entwickelt. Aber insofern eigentlich interessant, weil so ist es bei mir auch so, ich bin also so noch sozialisiert worden, so mit Leuten eher in dem Bereich, was so Mario Barth und so ist, und habe den auch durchaus ein paar Mal live gesehen und so. Und fand aber auch schon dort eigentlich, also das Lustige ist ja, wie zum Beispiel trotzdem bei Mario Barth, du lachst ja eigentlich eher über die Betonung, weniger über die Gags oder irgendwas. Und was ich zum Beispiel bei LOL halt mittlerweile, also gerade in der letzten Staffel, vielleicht lag es auch am Schnitt, aber eigentlich nie, es ist halt zu gestaged. Also ich kann halt, I'm so sorry, aber wenn ich mal irgendwie aus einem schlechten Tag komme, ich kann wahnsinnig gerne über die Seite News Be Funny auf YouTube lachen. Das heißt, da kommt monatlich immer so ein Zusammenschnitt von jeweils 15 Minuten von allen Sachen, die in irgendwelchen Fernsehstudios schiefgegangen sind. Da kam dort meine Fledermaus durchgeflogen.
Ja, so Schadenfreude, doch, da sehe ich mich.
Und es ist halt auch leider nach wie vor, wenn auch richtig böse oder so, aber trotzdem, also ich finde, wenn jetzt Kinder irgendwie so einen Fußball ins Gesicht kriegen und sich dreimal überschlagen.
Oh, es ist grandios. Es ist wirklich toll. Ich
und auch hier, also logischerweise, mir ist das was ja als Kind auch mal passiert. Und da ist jetzt ja nicht dieses Geilfinden, dass man diesen Schmerz toll findet, sondern es ist einfach diese Situationsgeschichte und da kann ich mich leider auch so einen richtig derben Flash irgendwie reinlachen. Und also alles, was so in die Richtung geht, Ah, das ist schon irgendwie noch verdammt lustig.
Ich habe echt ein bisschen Angst davor, ob mir das mal irgendwann abhanden kommt, wenn ich dann doch mal eigene Kinder habe. Ich hoffe nicht. Also ich kenne auch Eltern, die herzlich lachen können, wenn sich ihre Kinder wirklich sehr schwer verletzen. Und ich hoffe, dass das auch mir erhalten bleiben wird. Ja, ich liebe also auch so diese Instagram-Seiten, so wie Kids Getting Hurt und so, wo einfach die ganze Zeit nur so Zusammenschnitte sind, wo Kinder mit voller Wucht mit dem Kopf gegen irgendeine Metallrutsche donnern. Ich lieb's. Also kann ich mir nichts Schöneres vorstellen. Da blüht mir das Herz auf.
Da gibt's zum Beispiel eine Gratwanderung, weil da bin ich auch mal in so ein Rabbit Hole reingefallen und dann muss man ja sagen, Mensch, toi toi toi, hat Insta oder besser gesagt Meta macht da fantastische Arbeit. Das heißt, du kriegst ja dann auch sofort gerade bei Instagram diverse Seiten reingespült. Und da gibt es zum Beispiel auch diverse Seiten und das wiederum finde ich zum Beispiel so null lustig, sondern da denke ich mir, Alter, den würde ich allen einfach nur das Jugendamt auf dem Hals hetzen. Und zwar, wo quasi Eltern bewusst Situationen stagen, damit ihren Kindern was passiert. Also das heißt...
Oh, oder auch diese Eltern, die ihrem Kind das Ei auf der Stirn aufschlagen, um zu gucken, wie es reagiert. Wirklich, den würde ich auch sofort die Kinder wegnehmen.
Weil das ist ja menschlich wirklich richtig, richtig mies. Oder zum Beispiel, da gibt es auch so ein Video irgendwie, da, keine Ahnung, was war denn das? Achso, genau, und zwar, dass sozusagen der verlorene Hund angeblich wiedergekommen ist. So. Und dann kommt das Kind freudestrahlend um die Ecke und die Eltern. Und du, also die Gehässigkeit der Eltern macht es aber so hässlich. Und die haben halt ein Bild von dem Hund hingestellt, wo halt der Hund fotografiert wurde, dass den jemand überfahren hat. Und das Kind in dem Moment in Tränen ausbricht. Und also es klingt jetzt lustig, wenn man das sagt.
Jetzt, wo du es erzählst, finde ich es schon wieder sehr lustig.
Nee, aber also, da dachte ich mir, ey, Alter, was für ein sadistisches Pack an Eltern musst denn du sein, damit du dein Kind das wohlgemerkt freiwillig antust? Das ist ja ein Unterschied, ob du mit dem jetzt hier energisch Fußball spielst und da halt irgendwie mal ungünstig irgendjemand abgeschleudert wird. Ja, also so Schadenfreude geht immer noch, aber ich gebe dir recht, so gerade in diesem ganzen Stand-up-Bereich, ja, es klingt zwar hart, aber halt,
ey, ich habe mir früher so wirklich vor 10 Jahren habe ich mir auch noch irgendwie abends irgendwie Paul Panzer in der großen RTL Comedy Nacht angeguckt, so ein einstündiges Stand-up Set. Komme ich heute einfach echt nicht mehr ran. Also wenn ich mal bei 15 Minuten mir irgendwas bei Nightwash angucke auf YouTube, mag das noch gehen, aber wirklich so eine abendfüllenden Shows, ich kann es einfach mir nicht mehr geben. Und dann muss ich auch sagen, ich habe damals, als Hazel Brugger so hochgekommen ist, habe ich die ein bisschen zu sehr verfolgt, weil man konnte dann irgendwann auch die ganzen Stand-Up-Ausschnitte alle mitsprechen, weil die wiederholen sich ja immer. Die hat ja ein Programm und daraus trägt die in 10 Sendungen was vor. Das fand ich dann schon irgendwie sehr, sehr... sehr, sehr anstrengend. Da höre ich mir lieber irgendeinen Podcast mit der Hazel an. Das ist mir dann
sympathisch. Ja, ich glaube allgemein, also ich würde sagen, wirklich die ganze Podcast-Geschichte, weil das halt doch alles ein bisschen, ein bisschen ehrlicher ist und man na doch durchaus als Protagonist in so einem Podcast ein bisschen verräterischer agiert, ist das irgendwie, bockt das auch mehr. Wen ich zum Beispiel auch immer richtig beschissen fand, und da hatte ich es echt nie leicht, weil ich weiß, es gab die Zeit, wo jeder Cindy aus Marzahn wahnsinnig witzig fand. Und Ich muss wirklich sagen, ich fand's einfach echt nie lustig und ich sage jetzt nie, wer ist.
Wetten, das hat's dann nochmal endgültig kaputt gemacht.
Ich muss sagen, ich glaube, das ist, also ich wurde ja durchaus schon, also man muss sagen, über weitläufige Bekanntheitskreise kannte ich mal jemanden, der bei der SZ gearbeitet hat und da gab's immer mal so diverse Tickets, die man für Konzerte bekommen hat. Also da bin ich in den Genuss gekommen, zum Beispiel, dass ich mal für kostenlos Billy Talent gucken durfte, genau, aber so wie Silbermond oder Jeanette Biedermann oder Nena. Und ich weiß noch, damals war es wirklich Cindy aus Marzahn, die einzige, die ich restlos ausgeschlagen habe, wo ich mir dachte, ne, also ehe ich mir das angucke, das ist wirklich, ich weiß gar nicht, das habe ich auch selbst, als sie sich dann ja irgendwann als normale Person Ilka Bessin präsentiert hat, muss ich sagen, fand ich sie noch genauso beschissen. Aber die setzt sich für uns ein, für die Schwachen, hier im Wohngebiet.
Man muss halt immer dazu sagen, es können ja nicht alle so lustig sein wie
das
wir.
Das stimmt, und auch da gäbe es viele, die wahrscheinlich widersprechen, aber es reicht ja, dass wir uns fantastisch finden. Und damit war das für euch der doppelte Dreier im Podcast.
Ja, hast du es erwartet, dass ich das mitspreche? Nö, also ich muss ehrlich sagen, es war mal eine erfrischend andere Folge und es hat man ja gesagt, wir sollen immer mal ein bisschen Real Talk raushauen. Ich glaube, ihr habt jetzt hier die geballte Ladung Real Talk gehabt. Denkt dran, weniger jagen, weniger Schusswaffengebrauch und sammelt bitte keine Puppen. Das finden wir wahnsinnig gruselig. Außerdem werde ich mir jetzt Besserung geloben und immer die Haare aus der Bürste entfernen. Mal gucken, ob das klappt.
Ganz, ganz liebe Grüße und wir hören uns nächste Woche, denn...
Wir hören uns nächste Woche.
Bei dem Besten.
Wer ausschenken, muss auch einschütten können. Euer Lieblingspodcast.
Mit Lara Likör.
Und DC Mark.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of one. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with Privacy Mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course, present my thoughts the way I want.
Right again! Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is! Drawing Board or...
Miro! All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro Brainstorms. Get your first three boards for free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.